denken, jetzt sind sie da, also jetzt wird der Heilige Geist ihnen den nächsten Schritt zeigen, aber das tut er nicht. Und hier sehen wir etwas Interessantes. Sie wussten, wann es dran war und wann es erlaubt war, ihren Menschenverstand zu gebrauchen. Sie haben nicht immer auf die Führung des Geistes gewartet. Und wenn der Geist nicht gesprochen hat, haben sie nicht gesagt, hier stehen wir wie ein paar sture Esel, wir rühren uns nicht vom Fleck, sondern sie wussten, jetzt sollen wir selber die Initiative ergreifen. Und was tun sie? Sie machen sich Gedanken. Wo treffen sich, denn ihr Evangelium war immer an den Juden zuerst oder die sich zu dem jüdischen Glauben hielten, die Heiden. Also haben sie überlegt, wo könnten die sich treffen zum Gebet? Und dann kommt dieses interessante Wort, was man gar nicht so denken würde von geistgeleiteten Aposteln. Wir vermuteten. Das klingt ja sehr irdisch. Sie vermuteten einfach. Ja, Paulus, was ist los? Bist du heute nicht aufgebetet? Gott redet doch immer präzise. Jetzt vermuten wir auf einmal. Und schon brach schon wieder ein Sturm der Diskussion und der Entrüstung los. Wir glauben, unser Leiter ist nicht mehr auf Spur. Nein, Gott redet nicht. Okay, Jungs, macht ja nichts. Dann versuchen wir doch mal einen Schritt zu tun. Und wenn er uns bremsen möchte, kann er das immer. Haben wir doch in Asien erlebt. Sie vermuteten. Und Gott hat gesagt, na dann vermutet mal, ihr seid schon ganz gut auf Spur, Jungs, macht mal. Sie vermuteten und das war ein Volltreffer. Da kamen sie an den Fluss, wo sie eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen. Nicht, wie der Geist uns gewiesen hatte, einfach, wie wir vermutet hatten, ganz menschlich. Ein Apostel kann menschlich sein. Hey, der geht sogar aufs Klo. Ja. Der geht sogar manchmal aufs Klo und dann macht er dasselbe, was du auch machst. Ist das ein Ding, wa? Wir haben unsere Helden zu hoch gehoben, ihr Lieben. Wir haben da schon Halbgötter draus gemacht und das muss endlich mal aufhören. Ja? Die sind genauso schwach wie wir auch. Ja, und die brauchen uns, die brauchen nicht, dass wir sie auf den Podest heben und bestaunen, die brauchen uns, dass wir sie für sie beten und helfen und ihnen dienen und einfach auch ihnen gestatten, einmal schwach zu sein und auch Fehler zu machen. Ein Apostel vermutet, na wo gibt's denn sowas? In der Bibel, Halleluja. Stark, ne? So, dann bringen sie dort das Evangelium. Und es geht wieder so ganz praktisch weiter. Da haben sie diese Frau dann dort, diese Händlerin dort gefunden. Als sie getauft worden war und sie und ihr Haus. Okay, Komma. Ja, siehst du, die Feinheiten sind auch wichtig. Komma. Bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus und bleibt. Und sie nötigte uns. Können wir da auch irgendwas von lernen? Die Schrift sagt, die im Wort unterweisen, denen sollen wir Anteil geben an unseren Gütern. Die Frau war frisch bekehrt und hat es kapiert. Und wir sind 20 Jahre im Glauben und haben sie immer noch nicht verstanden. Ja, das ist der Unterschied. Nicht die hatte größere Salbung, sondern die war einfach mehr mit den Füßen auf der Erde als wir. Wir sagen, na, wenn unser Pastor so gut beten kann, Gott wird ihn schon versorgen. Deswegen müssen wir uns doch über sein Gehalt keine Gedanken machen. Und wenn er nach Toronto oder nach Pensacola oder nach Südafrika oder dahin will, na bitte, er ist ein Mann des Glaubens, kein Problem. Soll er glauben. Von uns kriegt er keinen Pfennig. Wie diese Devise da heißt, ja. Herr, halte unseren Pastor demütig, arm halten wir ihn schon. Ja? Sag mal, so ein englischer Spruch ist das. In Deutsch sagt man das gar nicht, ne? Man macht es nur. Hey, ich habe gesagt, heute ist es sehr irdisch, ne? Ich habe euch gewarnt. Halleluja. Das ist so wichtig. Ach, ich kann euch auch die Schriftstelle sagen. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Du meinst auch an der fetten Erbschaft, die ich gerade gemacht habe? Na, schauen wir noch mal in den Text. An allen Gütern. Du meinst, wenn ich 3 Stereoanlagen habe und der hat keine, soll ich ihm eine abgeben? Tja, ist mir ein Gedanke wert. Das ist eine starke Betonung im Worte Gottes, die Verantwortung für diejenigen, die im geistlichen Dienst sind. Ja? Und da ist so viel Last und da ist so viel Druck und da sind so viele Kämpfe. Und man bezahlt manchmal einen solchen hohen Preis von wirklich schrecklichen Gefühlen, die man auch nicht wegbeten und wegglauben kann, sondern wo man einfach durch muss. Manchmal so ein Feuer. Dann ist es ein kleines, das wenigstens in materieller Hinsicht und was Freundschaft und Ermutigung und Beistand und Trost und Gebet, dass wir wenigstens in diesen Bereichen wirklich Flagge zeigen und wirklich unterstützen. Ich habe 12 Jahre in den Schuhen eines Pastors gesteckt und ich kann dir sagen, da erlebst du Dinge, die du da, wo du sitzt auf deinem Stuhl, niemals erlebst. Und es hat seine schönen Seiten und es hat seine schweren Seiten. Und wir sollen wirklich mittragen und nicht herabschauen. Ja? Manche haben es vollkommen verkehrt. Ich bin im harten Berufsleben. Ich habe den Alltagsstress. Ja? Aber mein Pastor braucht nur am Sonntag eine Predigt abzuliefern. Gemeinde zu bauen ist ein Kampf. Von morgens bis abends und nicht selten auch noch nachts. Das ist etwas anderes, als irgendwo seine Tätigkeit nachzugehen. Du lebst damit und du bist ständig, du kannst es nicht ablegen. Du kannst sogar in Urlaub gehen und du nimmst die Gemeinde mit. Du kannst es nicht ablegen. Ja? Und ein Pastor und Leiterschaft, Älteste müssen lernen, immer wieder zu trinken vom Heiligen Geist und an diesen Ort der Ruhe zu kommen, wo sie alles ablegen können. Wenn sie das nicht tun, dann ist es wie in Amerika, die höchste Rate von Herzinfarkten und Problemen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Als Pastor eine Versicherung zu machen in Amerika ist ganz schwer. Lebensversicherung. Ja? Weil jeder weiß, das ist die größte Risikogruppe. Das weiß jede Versicherung. Ja, das ist Tatsache. Das ist wirklich schwer, wenn du sagst, okay, Beruf bitte angeben, Pastor. Eieiei, das wird teuer. Ja. Okay. Und wir können zu Hause auch weiter nachdenken über diesen Punkt und sagen, Heiliger Geist, was bedeutet das für mich jetzt? Was hat das in meiner konkreten Situation zu tun? Wie sieht meine Verantwortung aus? Wie kann ich mittragen? Wie kann ich ein Aaron, ein Hur sein, der die Arme hochhält meiner Leiterschaft? Wie kann ich sie unterstützen? Wie kann ich sie segnen? Wie kann ich einfach für sie da sein? Wie kann ich ein Timotheus werden und wie ein Kind dem Vater dienen? Okay, dann noch einen letzten Punkt, den ich hier herausgreifen will. Ich sagte ja, diese schöne Geschichte mit dem Gefängnis will ich nicht weiter, da will ich heute nicht weiter drauf eingehen. Aber dann ist da diese Episode von dieser Magd mit dem Wahrsagegeist. Und die Schrift sagt dann, als Paulus das immer wieder erlebt hat, er wurde unwillig, Vers 18, er wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von hier auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Und hier sehen wir, wie jetzt im nächsten Vers, das ist eine interessante Formulierung, wie die Schrift hier spricht der Heilige Geist, spricht Lukas, inspiriert vom Heiligen Geist, wie er hier einfach mit einem geistlichen Scharfblick die Welt analysiert und einfach zeigt, die Welt ist total verdreht, sie ist pervers, sie ist einfach völlig auf den Kopf gestellt. Vers 19, als ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, oder wörtlich heißt es, ausgefahren war. Was war ausgefahren? Ein Dämon war ausgefahren. Und dieser Dämon wird von ihnen gesehen als die Hoffnung ihres Gewinnes. Geld machen, Geschäfte machen mit Dämonen. Sagst du, das war ja eine furchtbare Zeit. Ich sage dir, heute wird mehr Geld mit Dämonen gemacht als damals. Es gibt eine ganze Industrie, die Geld macht mit Dämonen. Aber wenn wir es wagen, einen geistlichen Stand einzunehmen und die Dinge so zu nennen, wie sie wirklich sind, werden wir genau dasselbe erleben wie hier. Wir werden als die Idioten dargestellt. Wir werden als die dargestellt, die Chaos bringen. Das heißt dann hier, dass die Leute ganz aufgebracht waren. Und Vers 20 am Ende dann heißt es dann, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt. Nein, sie haben gerade was für den geistlichen Umweltschutz getan. Sie haben gerade die Stadt gesäubert von einem Geist, der alle möglichen Familien und Geschäftsleute in den Ruin getrieben hat. Ein Wahrsagegeist, da gingen die Geschäftsleute hin, da gingen die Verliebten hin. Ja, wird er mich nun heiraten oder nicht? Ja, und da ging die Mutter mit ihren Kindern hin. Ja, was wird aus der Zukunft meiner Kinder? Ja, ganz schlecht, sagt der Wahrsagegeist. Zwei werden sterben. Und die Mutter war total down. Und so viel Unglück ist gekommen, weil die Leute glauben an die Stimme des Wahrsagegeistes. Und das gibt dem Teufel Raum, genau das zu produzieren, was zuvor der Geist sozusagen ausgesprochen hat. Da ist so viel Unglück in der Stadt geschehen durch diesen Wahrsagegeist. Und Paulus sollte die Ehrenbürgerschaft kriegen, den goldenen Schlüssel der Stadt. Ja? Und stattdessen, er wird genannt als einer, er verwirrt die Stadt. Er verwirrt die Stadt. Und hier haben wir wieder diesen Punkt, den ich schon einige Male hatten. Wenn wir radikal werden wollen für Jesus, wenn wir sagen, ich will die Dinge in meinem Leben, in meiner Gemeinde und in meiner Stadt und in meinem Land, ich will sie so sehen und ich will sie so benennen, wie die Bibel sie nennt. Es wird nicht lange dauern. Und Menschen werden mit dem Finger zeigen und sagen, das sind die, die hier Verwirrung bringen. Das sind die, die hier den schönen Frieden stören. Bevor die ihr Mund aufmachten, war alles so friedevoll und es war alles so toll und in der Gemeinde war alles so prima. Und jetzt auf einmal diese neuen Betonungen von Radikalität und jetzt guck mal, was für ein Chaos wir haben. Und Chaos kann doch nie von Gott sein. Also das Ganze ist überhaupt nicht von Gott. Kennst du diese Argumentation? Der Heilige Geist kommt und auf einmal wird viel Staub aufgewirbelt und dann sagen die Leute, ja, siehst du, an den Resultaten sollen wir es doch sehen. Und die Früchte, was sind die Früchte? Chaos, Unordnung, Unfrieden. Das kann doch nicht der Heilige Geist sein. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, Schwert zu bringen. Und wenn Gläubige im Kompromiss leben, in der Halbherzigkeit, in der Sünde, wenn das Schwert des Herrn kommt, dann kommt als eine Durchgangsphase ein Heiliggeist-Chaos über eine Gemeinde. Das ist, was die Bibel sagt. Paulus sagt, es müssen Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden offenbar werden. Wenn da ein Durcheinander ist und da sitzen die Rechtschaffenden und die Nichtrechtschaffenden und das Schwert des Herrn kommt, es passiert etwas und es knallt. Das ist Bibel und nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und wir sind so besessen von diesem Gedanken. Friede, Einheit, Einheit, Friede. Aber das ist nicht Bibel. Das ist nicht Bibel. Es gibt keine Einheit zwischen Sünde und Heiligkeit. Es gibt keine Einheit zwischen Faulheit, Bequemlichkeit, Passivität und Verweigerung und glühendem Gehorsam. Es gibt keine Einheit, die wird niemals zustande kommen. Und wenn die besteht, nur so lange, bis das Schwert des Herrn kommt. Und dann gibt es ein Chaos. Und das muss sein. Und unser Bedürfnis nach Frieden kann so groß sein, dass wir den Durchbruch verhindern. Ja, ich habe Gemeinden gesehen, wo Gott anfing aufzudecken, aufzuräumen. Und das hat eine Menge Staub aufgewirbelt. Und dann hat man gesagt, hey, stopp, Moment mal. So geht's nicht. Und alles wieder schön festgezurrt und festgeklopft. Und dann war alles wieder ruhig. Aber es war tot. Es war tot wie auf einem Friedhof. Wenn der Heilige Geist kommt, Herzen werden offenbar, die vorher Jahre und Jahrzehnte lang im Kompromiss gelebt haben. Wenn das Schwert kommt, sie werden aufschreien Und sie werden sagen, das ist nicht gut und das wollen wir nicht und das möchten wir nicht und das finden wir extrem und das finden wir irgendwie gar nicht auferbauend. Gut, der Teufel kann so religiös sprechen. Er nimmt sogar Schriftwort und sagt, hey, alles, was wir hören, soll aufbauen. Ja, die waren herrlich auferbauend, die Worte Jesu zu den Pharisäern. Die waren ganz erfrischend auferbauend. Die waren auferbauend für jeden Pharisäer, der Buße getan hat. Oh, ich bin so dankbar, dass einer gekommen ist und mir den Kopf gewaschen hat und mich wieder mit beiden Beinen auf die Erde gebracht hat. Ich bin so dankbar. Aber für den, der in der Lüge bleiben will, wie die Schrift das so interessant sagt, die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Und das ist, was viele Menschen tun. Sie halten die Wahrheit gefangen in ihrer Ungerechtigkeit, in ihrer Unehrlichkeit, in ihrem Steuerbetrug, in ihren Eheaffären und all diesen Geschichten. Sie halten die Wahrheit gefangen und dann kommt die Wahrheit. Und dann kommt ein Aufstand gegen die Wahrheit. Das war immer so und das wird immer so sein. Und darauf müssen wir uns gefasst machen. Das sind die Konsequenzen, wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist. Das sind die Konsequenzen. Wollen wir das wirklich haben? Ist unser Ziel eine Gemeinde, die mit dem Herrn vorangeht? Oder ist unser höchstes Ziel ein Scheinfrieden, eine Scheineinheit? Diese Frage müssen wir uns stellen und die müssen wir auch beantworten. Und es gibt keine Vermählung zwischen Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Das gibt es nicht. Nirgendwo. Und Gott setzt Frieden in seinen Werten nicht höher als Heiligkeit. Es ist genau umgekehrt. Wahre Heiligkeit produziert wahren Frieden. Ja. So, das müssen wir uns gut überlegen. Was wollen wir? Und jede Gemeinde, ich glaube, dass Gott durch das Land geht und er klopft an und er sagt, das ist, was ich komme zu bringen. Wollt ihr das haben? Wollen wir das? Wir müssen uns entscheiden, was wollen wir? Unsere ganzen Werte müssen auf den Prüfstand. Wo ist Heiligkeit und wo ist Einheit und Friede? Hey, ich wusste nicht, dass es noch so ernst wird. Sie verwirren ganz und gar unsere Stadt. So war es immer. So war jede Erweckung. So war jeder Mann, jede Frau Gottes. Eine Generation später, man setzt ihnen ein Denkmal. Aber in ihrer Generation. Ja, wir schauen zurück in die Kirchengeschichte, ja, und Denominationen tun das. Du kannst es heute sehen bei den Pfingstern. Wow, Smith Wigglesworth, einer von uns. Ja. Aber in ihrer Zeit, keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben, das wirklich war. Als die Azusa Street ausbrach, heute schauen sie zurück und sagen, da fing die Pfingsterweckung an und ging über den ganzen Erdball. Ist das nicht wunderbar? Aber als es ausbrach, die anerkanntesten Pastoren in der Stadt haben gesagt, geht da ja nicht hin in diese Bruchbude. Geht da ja nicht hin, ich warne euch. Es wurde gewarnt davor. Und wenn Gott beginnt, ein wirkliches Feuer zu brennen in eurer Mitte, das Erste, was passieren wird, man wird euch anklagen, man wird warnen, man wird sagen, das sind die, die alles durcheinander bringen. Das sind die, die die Stadt verwirren. Das wird geschehen. Das wird nicht mit großem Enthusiasmus entgegengenommen. Eine Generation später, dann wird man euch ein Denkmal bauen. Ja. Wir sagen, guck mal, das waren die Großen unserer Stadt. Ja? Mann, vergessen wir das, die Welt ist verdreht, die Welt ist durcheinander, die Welt ist konfus, wir brauchen das nicht. Und wir müssen uns darauf gefasst machen, wir gehen voran mit Gott und das Erste wird passieren, Widerspruch. Ein paar Aufrechte werden sagen, super, super, weiter. Aber wenn du durch die Bibel schaust, wenn du durch die Kirchengeschichte schaust, die Masse in aller Regel war auf der falschen Seite. Die das Wort des Herrn hatten, waren immer Einzelne. Ob das Robert Evans war, oder wie hieß er, Evan Roberts, krieg's immer nicht auf die Reihe. Evan Roberts, als er auftrat, er hatte eine einsame Botschaft gehabt und die Leute haben gesagt, du bist verrückt. 100.000 Bekehrte will Gott dir geben, du bist doch verrückt. Und so ist es mit jeder Bewegung gewesen. Und wir haben noch gar nicht begonnen. Wir sind noch immer bei der Aufwärmphase, im Training. Wir haben noch gar nicht begonnen. Ja? Und Gott sagt erstmal, hey, weißt du überhaupt, für was du da trainierst? Weißt du eigentlich, was da auf dich zukommt? Petrus sagt, waffnet euch, bewaffnet euch mit dem Sinn, dass so wie Christus gelitten hat, ihr werdet auch leiden. Das ist ein Schutz, damit du nicht hinterher sagst, oh Herr, ich habe dir doch gedient und wie kann jetzt sowas passieren? Ist das der Beweis, dass die ganze Erweckung nicht von dir ist? Nein, es ist der Beweis, dass die Erweckung von ihm ist. Wenn die Welt und die fromme Welt Applaus bringt, ich glaube, wir haben was verkehrt gemacht. Weil die fromme Welt ist verwirrt. Sie ist verdreht und sie ist durcheinander. Und lass uns nicht glauben, eine Botschaft nach der Bibel, wie wir heute gesagt haben, wir wollen Gemeinde nach der Bibel, eine solche Botschaft würde mit großem Enthusiasmus und großer Dankbarkeit aufgenommen werden. Das ist nicht der Fall, leider. Aber das hängt mit unserer Situation zusammen. Das hängt damit zusammen, wo wir heute sind, in welchem Schlamassel wir sind, als charismatische oder Heiliggeistgläubige. Wir sind in einem Schlamassel. Und die einzige Rettung raus ist wieder zurück zum Herrn, egal was es kostet. Und mein Leben, mein Familienleben, meine Ehe, mein Haushalt, mein Leben nach Gottes Maßstab. Heilig dem Herrn, ich aber um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist unsere Parole und da ist die Richtung. Und sehr bald werden Gläubige aufhören und sagen, du bist ja verwirrt und du verwirrst uns alle. Bevor du deinen Mund aufgemacht hast, war so friedevoll hier. Ich glaube, in sehr, sehr vielen Gemeinden, wenn Jesus einmal käme am Sonntag und wir würden ihm die Kanzel geben, was wir natürlich meistens gar nicht tun würden, wir wären sehr erschrocken. Ich glaube nicht, dass er kommt mit einer Botschaft, ach, es ist so prächtig alles. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Dienst gehabt wie ihr. Habe ich euch erzählt, diese Geschichte von dem Landstreicher, der sich bekehrt hat und er wollte in die Gemeinde, haben sie nicht reingelassen. Und dann war er vor der Tür und war ganz traurig. Er war doch bekehrt, da waren doch seine Brüder da drin und er wollte doch am Gottesdienst teilnehmen. Und er durfte nicht, weil er eben nicht so war wie die anderen. Und dann kam ein Mann zu ihm und hat gesagt, mach dir nichts, ich bin Jesus, ich versuche schon lange da reinzukommen, mich lassen sie auch nicht rein. Ja, viele Gemeinden sind tot. Und sie haben ein religiöses Verständnis von Religion, von Gottesdienst. Und die Dinge, die Gott wichtig sind, Gerechtigkeit, reine Worte, heilige Herzen, das spielt überhaupt keine Rolle. Da ist Mord und Totschlag im Ältestenrat. Ja. Und nach außen dann freundlich. Es hat dem Herrn gefallen, unseren Bruder in eine andere Gemeinde zu senden. Aber welche Dolche man ihn in den Rücken gestochen hat. Und welche Worte man gebraucht hat. Und wie man einander verflucht und verwünscht hat. Das kommt nach draußen nicht. Liebe Gemeinde, der Herr beruft unseren Bruder ab. Wollen wir ihm danken für seinen wunderbaren Dienst? Heuchelei! Kann es sowas geben in Deutschland, in der Schweiz? Könnte das sein, dass es so etwas gibt? Mein Gebet ist, Herr, such deine Gemeinde wieder heim. Komm, bring uns auf den Boden. Irgendwann müssen wir so mit beide Beine auf den Boden. Lieber wollen wir doch jetzt erwachen und jetzt irgendwie ein bisschen erschrecken, aber dann haben wir noch Gelegenheit, es besser zu machen, als in Blindheit laufen wir weiter und wir denken, wir haben es prächtig gemacht. Und wir kommen da oben an, oh Jesus, war das nicht ein herrlicher Ministry? Und er sagt, Junge, weißt du, willst du mal wissen, was ich wirklich denke? Setz dich mal. Liebe, jetzt wollen wir aufwachen. Liebe, jetzt die Wahrheit hören, den Geist der Furcht des Herrn begehren und sagen, komm und zeig du mir mein eigenes Leben, zeig du mir, wie das wirklich zählt vor dir. Und wir machen einmal Inventur, wie ich schon gesagt habe. Was tun wir mit dem Geld? Was tun wir mit der Zeit? Was tun wir mit der Kraft? Was tun wir mit unserem Mund? Was tun wir eigentlich die ganze Woche über? Christsein ist nicht sonntags 2 Stunden dem Herrn geben. Sondern es kommt darauf an, wie wir im Alltag leben. Und wenn wir da wirklich vorangehen, dann werden wir Kraft bekommen, andere, die auf der Suche sind, die frustriert sind, aber die irgendwie auf der Suche sind, anzustecken. Und die werden wir finden. Wir werden sie inspirieren und einladen zu einer neuen, gesunden Heiligkeit, die nicht krampfig ist, die mit viel, viel Freude im Heiligen Geist zusammengeht. Halleluja, der Herr wird's tun. Lass uns doch noch beten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, es ist erst 9:55, gestern haben wir 9:50 Schluss gemacht. Oh, lass uns beten, dass Gott uns heimsucht, dass Gott uns rüttelt, dass Gott uns die Augen auftut, dass wir Augensalbe uns kaufen und dass wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, nicht wie wir sie sehen möchten, wie sie wirklich sind. Darin ist Segen. Dann kommt der Himmel herab. Dann lernen wir eine Kooperation mit dem Himmel. Oh, Halleluja. 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 Herr, du hast es auch heute gehört, was